Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 von Zukunft Freiheit. Mein Name ist Sven Bentreu und mir gegenüber sitzt wieder Colin Stamm.
Hi zusammen.
Und wir möchten heute sprechen über den Nominierten zum Friedensnobelpreis und das ist kein geringerer als Donald Trump. Und ganz besonders wollen wir heute mal über seine Außenpolitik sprechen und wer die Nachrichten in letzter Zeit verfolgt hat, der hat ja mitbekommen, dass gerade beim Thema Ukraine-Krieg sich ja einiges bewegt hat oder vielleicht auch nicht bewegt hat und es sah nur so aus, als ob sich viel bewegt. Darüber wollen wir heute mal sprechen. Vielleicht, Colin, kannst du mal einen kurzen Überblick geben, was denn da eigentlich gerade so los ist.
Das kann ich gerne machen. Danke dir, Sven, auf jeden Fall für die kurze Einleitung zum Thema. Du hast es schon angesprochen, es ist viel passiert, Fragezeichen dahinter, ob es was Substanzielles ist, das wird sich erst die nächsten Wochen wahrscheinlich herausstellen oder zeigen. Man könnte meinen, man sollte bei Trump im Deutschen viel den Konjunktiv benutzen, ne? Was er so alles gerne machen würde und hätte getan, hätte, wenn, und weil diese Geschehnisse, so sagen wir mal, der letzten 1 bis 2 Wochen sind schon bemerkenswert. Die Frage ist, wird es was verändern? Also das Ganze hat ja primär angefangen damit, dass Trump Putin nach Alaska eingeladen hat, zu so einem bilateralen Treffen. Da haben sie sich in der Hauptstadt von Alaska in Anchorage getroffen und haben da über einen möglichen Waffenstillstand unter anderem geredet. Ja, das haben die beiden untereinander ausgemacht. Da war kein Vertreter der ukrainischen Regierung oder so vor Ort. Das war ein Treffen, das hat am 15. August, dem Freitag, stattgefunden. Dann ist das Wochenende noch ins Land gezogen und die Woche darauf, den Montag, 18. August war es dann, kam ja dann quasi die Gegenseite, war zu Gast bei Donald Trump im Weißen Haus dann. Selenskyj mit einigen europäischen Staats- und Regierungschefs, wo wir gleich nochmal genauer darauf eingehen werden, die dann ihre Vorstellungen auch zu Fragen von Sicherheitsgarantien, wie könnte ein potenzieller Waffenstillstand aussehen, müsste man den Konflikt einfrieren, kommt man zu einem Ende, wie sieht's mit Gebietsabtretung aus, ja, nein, und so weiter und so fort. Und in diesem ganzen Tumult, der da, wie man das vielleicht bezeichnen kann, weil das wirklich ja Weltpolitik auf großer Bühne kondensiert in wirklich wenigen Tagen war, kam es ja dann noch dazu, dass Donald Trump auch wieder spekuliert hat, Sanktionen gegen Russland zu verschärfen und so weiter und so fort. Parallel der Ukraine, aber den Einsatz weitreichender Waffen dann wieder, da gab es Restriktionen, neue und so weiter und so fort. Das war ein Hin und Her, wo man keine Konsistenz erkennen konnte. Aber ich glaube, genau deswegen, dieses Tumult, da einmal dieses außenpolitische Tumult zu ordnen, ist es vielleicht hilfreich, wenn wir uns diese einzelnen Ereignisse nochmal genauer anschauen. Und ich glaube, da fangen wir am besten einmal an mit dem, was sich da in Washington abgespielt hat, wo Selenskyj und einige Staats- und Regierungschefs aus der Europäischen Union zu Gast war.
Ja, genau. Also wir haben ja, wann war das? Letzte Woche, glaube ich, ne? Oder ist es schon ein paar Tage
mehr? Ja, genau, eine Woche ist es
jetzt. Genau, letzte Woche war das.
Man muss sagen, wir nehmen auf am Montag hier, am 25. Genau. August. Das heißt, jetzt ist es genau eine Woche her.
Ja, Selenskyj ist ja nach dem Treffen zwischen Trump und Putin nach Washington gereist. Kurz danach haben sich angekündigt, Merz, dass er mitreist. Dem angeschlossen haben sich dann ja auch Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni, Keir Starmer, Macron, wobei Keir Starmer dabei.
Ja, er war dabei.
Doch, ja. Auch, ne? Ja, genau.
Ja, klar, also insgesamt
auf jeden Fall 8 europäische Staats- und Regierungschefs und Mark Rutte natürlich, der Chef der NATO. Und die haben dann gemeinsam mit Trump ja nochmal beraten, wie man jetzt mit der Situation umgeht und wie man eben hin zu Friedensverhandlungen kommt. Ja, was wir da ja vor allem gesehen haben, ist, dass es eine klare europäische Linie gab. Also, dass es sehr zügig eben eine Einigkeit und einen Konsens darüber gab, dass man jetzt gemeinsam eben dahin fahren muss, um aus europäischer Perspektive da verhandeln zu können. Und was jetzt am Ende dabei rausgekommen ist, ist ja vor allem, dass Trump nach dem Gipfel nochmal mit Sanktionsdrohungen versucht hat, einen Hebel zu installieren, mit dem er auch Druck gegenüber Russland aufbauen kann. Das hat er ja nach dem Treffen mit Putin noch nicht gemacht. Also da kann man ja schon sagen, da hat der europäische Druck an der Stelle schon gut funktioniert. Was wir aber auch gesehen haben, ist, dass wir ja nach wie vor keine klare Linie der US-Regierung haben. Ne, zwar gibt es jetzt diese Sanktionsandrohungen gegenüber, also einmal gegenüber Russland, aber natürlich auch gegen Indien, die ja immer noch sehr viel russisches Öl kaufen, also damit ja auch indirekt den russischen Staatshaushalt mitfinanzieren. Aber bei Trump weiß man ja nie so genau, der schwankt ja schon ganz gerne. Und deswegen würde ich an der Stelle eigentlich sagen, dass wir zwar kurzfristig jetzt erstmal diesen Erfolg haben, aber langfristig jetzt da an der Stelle noch gar nicht so genau wissen, wohin die Reise gerade geht.
Absolut, ja. Ich glaube, es ist vor allem auch eher bemerkenswert, was du eingangs genannt hast. Es sind halt 8 europäische Staats- und Regierungschefs, Mark Rutte unter anderem eingeschlossen und Ursula von der Leyen, die Teil von diesen 8 Leuten waren, dahin gereist. Das heißt, sie haben eine gemeinsame Position vertreten, was in dieser Verhandlung einfach wichtig ist, dass sie zusammen Verhandlungsmasse mitbringen. Weil wir hatten das vor einigen Wochen bis Monaten, wo im Rahmen zum Beispiel dieses Zollkonfliktes immer wieder einzelne Vertreter mit Trump gesprochen haben. Das ist, glaube ich, für jemanden wie Donald Trump als eine Person, der sich wenig von solchen Leuten beeindrucken lässt, einfach wichtig, dass wenn man mit ihm verhandelt, dass da wirklich dann auch wirklich eine geballte Verhandlungsmasse auftritt. Und wenn das dann halt eben in so einem Rahmen passiert, 8 Staats- und Regierungschefs oder Politiker in hohen Ämtern, dann ist das, glaube ich, auf jeden Fall schon ein gutes Zeichen, dass man hier mit einem ernsthaften eigenen Interesse auch in diese Verhandlungen geht, ja, und sich nicht vorschreiben lässt, okay, was die Amerikaner jetzt wollen, das setzen wir so um und Amen und guten Abend. Von daher, das war ein gutes Zeichen. Die Frage ist, in diesen Gesprächen, die da stattgefunden haben, wie ernst nimmt er die Europäer in ihren Interessen und Belangen? Es gab diese Szene, diese Gespräche fanden statt und zwischenzeitlich wurden sie dann unterbrochen, weil Trump dann nochmal mit Putin persönlich telefoniert hat. Und das ist quasi alles passiert, während diese Meetings eigentlich stattgefunden haben. Kann man sich dann schon fragen, okay, wie wichtig ist Trump quasi der Draht zu seinen europäischen Kolleginnen und Kollegen, insbesondere im Hinblick darauf, okay, ist ihm vielleicht sogar die Verbindung zu Putin, diesen direkten Draht, den er ja immer gerne zu pflegen scheint, vielleicht nicht sogar wichtiger. Und da mag es sein, dass er sich einmal die Bedenken der Europäer, wie das Ganze jetzt in der Ukraine weitergeht und was man da für Lösungen vielleicht findet, angehört hat. Aber ob das für ihn, für seine Entscheidungsprozesse außenpolitisch von Belang ist, ist nochmal eine ganz andere Sache. Du hast auch das mit diesen Ölexporten ja auch angesprochen. Für Donald Trump haben ja auch sämtliche außenpolitische Entscheidungen immer eine innenpolitische Komponente. Und er wird bei allem Hickhack, was er in der Außenpolitik so betreibt, wahrscheinlich schon durchaus immer mitkalkulieren, okay, was hat das für mich innenpolitisch für eine Bedeutung? Und das steht erstmal an oberster Stelle und dann kommen ganz unten irgendwann am Ende seiner Relevanz dann die Europäer mit ihren Staats- und Sicherheitsinteressen. Und von daher fraglich, ob das ihn jetzt so beeindruckt hat oder ob die Bedenken, die Europäer da vorgetragen haben, überhaupt eine Rolle spielen werden in den nächsten Tagen und Wochen.
Ja, was für Trump ja auch immer noch mal eine herausgehobene Rolle spielt, ist ja auch die Innenpolitik. Also für ihn ist Außenpolitik ja auch gleichzeitig Innenpolitik. Um seine Magerleute mit auf Kurs zu halten, ist für ihn natürlich auch wichtig, dass es die USA erstmal nichts kostet. Und das macht er auch ziemlich deutlich, dass er in der Ukraine, also A, keine US-amerikanischen Soldaten sehen will, die dann möglicherweise irgendwann mal einen Frieden absichern. Also das sieht er ja auch ganz klar bei den Europäern. Und auch mit den Waffenlieferungen, da geht es ja vor allem darum, dass die auch nichts kosten. Also Trump liefert gerne die Waffen an die Ukraine, sofern sie nicht vom amerikanischen Steuerzahler bezahlt werden. So, jetzt haben wir auch das Modell, die Europäer bezahlen die Waffen, die Ukraine dann am Ende kriegen. Also dieses Deals machen steht da wesentlich stärker im Vordergrund als ja mit Wertepartnern oder im transatlantischen Bündnis irgendwelche Verpflichtungen aufrechtzuerhalten.
Vor allem, also er verschiebt ja international nicht nur in dieser Angelegenheit einfach auch außenpolitische Maßstäbe. Du hast dieses Dealmaking angesprochen. Und dass da jetzt auf einmal ja die Europäer zahlen dann für diese Waffen so, da gibt es dieses gute Beispiel. Die Trump-Regierung hat jetzt, das ist noch gar nicht so lange, einige Tage oder eine Woche, ein, zwei Wochen her, dass sie der Ukraine verboten hat, die Langstreckenwaffen, Attack-MS-Raketen, die so 300 Kilometer Reichweite haben, gegen Ziele in Russland einzusetzen. Das hat die Biden noch so quasi zu Ende seiner Amtszeit, Ende 2024 erlaubt. Das haben sie jetzt wieder revidiert und zurückgenommen. Aber gleichzeitig, während der Ukraine der Einsatz dieser Waffen verboten wird, werden jetzt knapp, ich glaube, über 3000 Raketen, sogenannte ERAM-Raketen, an die Ukraine verkauft, bezahlt von den europäischen Staaten, die Marschflugkörper sind und die eine Reichweite von 450 Kilometern haben. Also sie gehen erstmal 150 Kilometer weiter. Das heißt, er verkauft das jetzt, aber für den Einsatz, ob die Ukraine die jetzt auch gegen russische Ziele ja einsetzen darf, müsste die Ukraine wieder die US-Administration um Erlaubnis fragen. Also diese, wie du ja schon schreibst, da besteht ja wirklich ein handfestes wirtschaftliches Interesse. Das heißt, im Rahmen dieses Konfliktes macht er noch quasi seinen wirtschaftlich Profit damit, indem er Dinge verkauft, aber sich so richtig dann quasi mit der Konsequenz, was das eigentlich impliziert, also quasi wenn ich Waffen verkaufe, werden sie auch eingesetzt, da versucht er dann wieder den Riegel vorzuschieben, okay, wenn ihr die einsetzen wollt gegen Russland, dann muss das wieder abgesprochen werden. Also ihr könnt die Waffen haben, aber ob ihr sie und wir sie einsetzen dürft, das verhandeln wir dann quasi nochmal nach. Das ist ja nicht an den Verkauf gebunden. Und das führt dann zu diesen ganz wirklich widersinnigen außenpolitischen Handlungen, wo man gar nicht weiß, okay, was will er denn jetzt eigentlich? Will er der Ukraine mehr Unterstützung geben oder eigentlich nicht? Will er sie stärken in der Verhandlungsbasis? Will er sie überhaupt verhandeln lassen? Was ist sein Konzept? Ich glaube, das hat auch die Europäer dann letzte Woche in Washington wirklich komplett in den Wahnsinn getrieben. Ja? Also Giorgia Meloni, man mag politisch von ihr halten, was man will, eine Mimik Legende, wenn man sie sieht, die spricht, also wenn man ihr ins Gesicht guckt, man weiß sofort, was sie denkt, die rollt dann immer schön ihre Augen. Das hat sie da auch wieder gemacht. Also ich glaube, mir wäre das genauso gegangen da, weil das wirklich, man sitzt dann da und weiß nicht, ob das, was man da bespricht, eine Stunde später überhaupt noch Bestand hat. Schwierig, also gerade für Außenpolitik, die ja eigentlich auch aus Konsistenz besteht, dass man eine bestimmte Linie dann über längere Zeit fortführt. Und wenn man da so jemanden sitzen hat, der auch selbst mit Waffen Deals macht, dann wird es natürlich schwierig, damit zu kalkulieren und quasi diplomatische Initiativen auch anzustoßen.
Ja, absolut. Und das spielt ja am Ende auch wieder Moskau in die Karten, beziehungsweise Putin. Also er setzt ja genau darauf, dass es eben keine Einigkeit im westlichen Lager gibt. Ja. Also diese Spaltungstaktik funktioniert ja ganz gut, wenn er auf der einen Seite immer diesen direkten Zugang zu Trump hat und Trump dann irgendwo sich selber auch in der Mitte sieht, irgendwie als Vermittler. Und das ist ja auch die Rolle, in der er sich ja, glaube ich, sehen will. Also er sagt ja selber, er hat ja schon, was meinte er, 6 oder 7 Kriege beendet jetzt in seiner Amtszeit. Aber der Ukraine-Krieg wäre der schwierigste bisher gewesen, schwieriger als er es sich vorher gedacht hatte. Also am Anfang meinte er ja, ein Tag muss er im Amt sein, dann.
Ja, yeah, 24 ist Stunden, es, genau.
Genau. Mhm. Der US-Sonderbeauftragte für die Ukraine, Kellogg, hat schon relativiert. Er hat gesagt, nee, 100 Tage brauchen wir, dann haben wir es.
Ja.
Sagen wir mal.
Genau. Also ist ja auch Inbegriff auch dieser Willkür. Also werden halt einfach Zahlen in den Raum geworfen, hat auch wieder eine innenpolitische Komponente mit seinem Versprechen, Kriege zu beenden. In dem Überbietungswettbewerb nennt er dann halt mal den Ukraine-Krieg in 24 Stunden zu beenden, dass das möglich sei und solche Geschichten. Und dann, ja, es dauert doch alles länger, ist nicht so einfach.
Also das Spannende ist ja, dass die USA auf der einen Seite natürlich jetzt gerade sagen, dass sie vor allem US-amerikanische Interessen in den Vordergrund stellen und deswegen eben nicht so stark die Ukraine unterstützen oder sich so stark auf die Seite der Ukraine stellen. Aber kein Staat profitiert ja so sehr von der regelbasierten internationalen Ordnung wie die USA. Und die regelbasierte internationale Ordnung wird ja gerade in der Ukraine mitverteidigt. Also an dem Tag, wo Putin Erfolg damit hat, Grenzen zu verschieben, eigene Interessen mit militärischer Gewalt durchzusetzen, setzen wir ja einen Präzedenzfall, dass genau dieses Verhalten am Ende des Tages keine Konsequenzen hat. Und daraus wird China seine Schlussfolgerung ziehen, daraus werden andere Staaten ihre Schlussfolgerung ziehen. Und die warten ja nur darauf, dass die Führungsrolle der USA auch ja sowohl wirtschaftlich auch als auch militärisch eben ins Wanken gerät und werden die ja auch weiterhin angreifen. Das heißt, im US-amerikanischen Interesse wäre es ja eigentlich gerade, die Ukraine so weit zu unterstützen, dass wir hier eben sagen, nein, wir lassen es nicht zu, dass wieder mit militärischer Gewalt Grenzen verschoben werden. Also langfristig, glaube ich, werden die USA davon ja auch in wirtschaftlicher Weise eher Nachteile draus ziehen, auch wenn sie jetzt gerade denken, kurzfristig kostet es den Steuerzahler weniger.
Aber auch wenn diese außenpolitische Strategie, wenn man sie so nennen will, die Trump-Administration da fährt, ja schon mit ihren wirtschaftspolitischen Vorstellungen ja konkurrent ist. Also mit diesem Protektionismus, dieser Abschottung, die quasi Gesamtwirtschaft ins eigene Land zu holen und Wertschöpfung nur innerhalb der Vereinigten Staaten zu betreiben, das ist ja etwas, was quasi dann zu ihrer außenpolitischen Strategie passt. Also sie sind ja gar nicht auf Kooperation mit anderen Staaten aus, sondern sie wollen quasi abgeschottet von anderen Ländern nur selbst bestehen, so wie so ein autarker Staat sich selbst versorgen. Das ist ja das Interessante von daher, das passt ja zusammen. Diese Ausnahmsweise ist mal was kongruent in dieser politischen Administration da drüben, aber klar, hast du ja vollkommen recht. Also das würde Präzedenzfälle schaffen, wenn einem sowas so egal ist. Vor allem für uns Europäer wird es dann irgendwann die Frage geben, ja, wir werden halt so Spielball einer multipolaren Weltordnung. Da gibt es große Kräfte, die USA, Russland mehr oder weniger, aber halt direkt vor unserer Haustür, China, vielleicht Indien, wer weiß, und andere aufstrebende Nationen, und die bestimmen dann das Weltgeschehen, und der alte Kontinent Europa ist dann irgendwo dazwischen, hat aber keine Entscheidungsgewalt. Umso wichtiger, dass man halt im Moment ja geschlossen in meinen Auftritt und da eine gemeinsame Meinung vertritt.
Ja, ich würde aber auch sagen, also gerade von, ich glaube, die Europäische Union wäre auch noch in der Lage, ihre Interessen zu vertreten. Nur gerade kleinere Staaten, die profitieren ja am meisten von der westlich geprägten, regelbasierten Ordnung. Also kleine Staaten, die eben nicht unter die Räder geraten von angrenzenden Großmächten und auch deren Rechte zu verteidigen. Darum muss es ja auch gehen. Also das verstehe ich zumindest unter einer wertegeleiteten Außenpolitik. Und da bin ich zumindest froh, dass wir Europäer, die auch weiterhin so verteidigen wollen. Und das hat ja auch eben das Auftreten der Europäer in Washington gegenüber Trump ja auch nochmal deutlich gemacht.
Aber Trump trifft sich ja natürlich nicht nur mit den Europäern. Ne? Er hat ja auch Treffen, Meetings, seine Verhandlungen. Er ist immer legendär, wen er immer alles trifft, meinte er selbst. Und was er alles so initiiert. Entsprechend war ja verwunderlich, 3 Tage vorher war dann dieses Treffen, worauf wir auch noch einmal zu sprechen kommen müssen. Trump hat nämlich ja Putin eingeladen nach Anchorage, nach Alaska. Und damit ihm über alle möglichen Dinge gesprochen mit Bezug zum Ukraine-Krieg. Insbesondere der Frage von Waffenstillstand, ja, nein. Diesen Konflikt halt in irgendeiner Art und Weise einfrieren. Mit großem Klimbim wurde das vorher angekündigt. Ja, es wird jetzt Waffen, ne? Da wird die große Verhandlung stattfinden. Es wird zu einem Waffenstillstand kommen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit und Trump wird da quasi maßgeblich einen Teil zu beitragen. Und es wird Fortschritte dann geben in diesem Prozess nach diesem Treffen. Substanziell am Ende umgekommen ist nichts. Aber was wissen wir denn sonst noch zu diesem Treffen, was da stattgefunden hat zwischen diesen beiden?
Ja, also manche Beobachter haben es zumindest so beurteilt, dass mit dem Treffen zumindest irgendetwas wieder in Bewegung gekommen wäre. Ich würde sagen, wir haben ja keine konkreten Ergebnisse gesehen. Also die Ukraine ist ja kein Stück dem Frieden näher gekommen. Im Gegenteil hat Trump Putin ja wieder zurückgeholt auf die internationale Bühne. Also ein Stück weit Putin wieder normalisiert. Ohne konkrete Zugeständnisse von Seiten Moskaus zu haben, dass man sich in Richtung Frieden bewegt. Also Russlands Taktik ist ja durchgehend gewesen, schon seit Ausbruch des Krieges eigentlich, zu suggerieren, man wäre verhandlungsbereit, ist es aber in Wahrheit gar nicht. Und auf unserer Seite oder in westlichen Gesellschaften wird dann ja schnell diskutiert, ja, aber müssten wir denn jetzt nicht auch mehr auf Putin zu gehen? Er sagt doch, er würde gerne Frieden haben. Ich glaube, das ist halt auch einfach Teil der russischen Taktik, westliche Gesellschaften so auch ein Stück weit damit zu spalten. Also wir haben jetzt ja auch wieder gesehen, dass wir jetzt schon wieder darüber diskutieren, ja, aber können wir denn deutsche Soldaten in die Ukraine schicken zur Friedenssicherung etc. etc. Das steht ja gerade noch gar nicht zur Debatte. Aber es lenkt ja ab, es lenkt einmal ab von dem eigentlichen Ziel. Wir müssen erstmal zu einem Waffenstillstand kommen. Und es führt dazu, dass bestimmte Teile der Gesellschaft auch irgendwann sagen, so ja, nee, also wir müssen jetzt auch mal hier auf Putin ein Stück weit zugehen und nicht mehr nur die Ukraine unterstützen, die müssen auch mal Zugeständnisse machen. Wobei wir da auch ganz klar sagen müssen, Selenskyj sagt ja die ganze Zeit, er ist bereit, auch sich zu dritt hinzusetzen. Und da hat sich der Kreml jetzt auch schon wieder so ein bisschen rausgewunden. Wir haben jetzt ja noch gar keine konkrete Agenda. Da müssen wir jetzt mal schauen, wie wir das machen. Also ob da wirklich eine Verhandlungsbereitschaft da ist, abseits von, ja, ihr kapituliert einfach, finde ich schwer einzuschätzen. Ich würde sagen, gerade setzt Putin eher noch darauf, dass er einfach länger durchhalten kann und am Ende des Tages noch ein bisschen mehr rausholen kann.
Genau, ja.
Und ja, da bin ich, wie gesagt, froh, dass wir uns jetzt gerade zumindest darauf nicht einlassen und auch nicht auf diese Diskussion einlassen.
Ja, also die beiden haben ja auch einfach, also man muss ja sehen, wie die schon angekommen sind, also wie die russische Delegation nach Alaska angereist ist. Da kam dann ja unter anderem Putin, aber mit Lavrov als dem Leiter quasi der Delegation, der russischen Delegation, die da angereist ist. Und er hatte, es blitzte dann irgendwann so unter seiner Jacke so hervor, dass er so ein Sweatshirt, Pullover oder irgendwas ähnliches trug, mit einer Aufschrift drauf. Und dann stand da CCCP. Und das ist so das quasi Akronym eigentlich für Sowjetunion, so, und da wusste man schon so, dass, also mal wieder eine garantiert ja absichtliche, sowas passiert ja nicht zufällig, sondern es ist ein bewusstes politisches Statement. Und Sowjetunion, das inkludiert ja auch die ehemalige Ukraine, das inkludiert auch die ehemaligen andere ehemalige Republiken, unter anderem die baltischen Staaten auch. Da muss man da wirklich ja vorsichtig sein. Und wenn man sowas sieht, kann man sich ja wirklich fragen, inwiefern sind sie denn überhaupt interessiert an einer Lösung dieses Konfliktes oder inwiefern ist es nur ein Auftakt? Und Donald Trump lässt sich dann darauf ein und hat sich darauf eingelassen zu verhandeln mit dem Ergebnis, dass am Ende kein substanzielles Ergebnis rumkommt. Es ist nichts substanziell entschieden worden. Es wurde nicht festgelegt, wann es einen Waffenstillstand geben soll, ob es den überhaupt dann gibt. Das Einzige, was quasi auch im Rahmen dieses Treffens und dann mit den Europäern noch irgendwie vereinbart wurde, war, dass es ein Trump bemüht sei, ein Treffen einzurichten zwischen Selenskyj und Putin und dass im Anschluss an dieses Treffen dann ein Dreiertreffen zusammen mit ihm noch stattfinden soll. Das sollte das erste Treffen Selenskyj-Putin innerhalb von 1 bis 2 Wochen, dann dieser Woche, Anfang dieser Woche. Man weiß überhaupt nicht, ob es überhaupt passieren wird. Es gibt keine weiteren konkreten formalen Absprachen, zumal ja auch die Verhandlungen schon vorher, die es gab zwischen der Russland und der Ukraine, und zwar auf einer unteren Regierungsebene, ja so waren, dass die seit über 3 Monaten, seit Mai diesen Jahres laufen wieder. Aber es ist nichts bei rumgekommen. Also keine nennenswerten Fortschritte, die zeigen würden, okay, das wäre ein potenzieller Weg, irgendwie Frieden zu schaffen. Das Einzige, was man weiß, immer von russischer Seite, ist, dass es oft, ja, man könnte das, glaube ich, beschreiben als sowas wie Diktatfrieden. Also die Vorstellung Russlands ist ja, wir stellen unsere Forderung auf, auch gegenüber Trump, und die wollen wir gerne umgesetzt wissen. Und bei Trump habe ich immer so eine leichte Befürchtung. Ich meine, der ist ja ein bisschen wie so ein Fähnchen auch im Wind. Und lässt sich sehr leicht von Putin, glaube ich, auch beeinflussen. Also er hat schon immer eine Bewunderung für diesen Mann gehabt. Ist die Frage, ob das auch vielleicht von seinem Herrschaftsziel herrührt, diese Macht, die er da ne, zentriert hat in Moskau im Kreml. Der wollte ihn schon vor seiner Präsidentschaft 2015, vor seiner ersten mehrfach treffen, hat ja auch dann so tolle Bemerkungen gemacht im Rahmen des Angriffskriegs auf die Ukraine. Als der begonnen hat, nannte er das ja schlau und genial, also ziemlich vergriffen im Ton. Und zu allen möglichen Veranstaltungen, die er mal geleitet hat, hat er Putin oder wollte er ihn einladen. Also er hat schon so eine gewisse Bewunderung für diesen Mann und scheint sich da sehr leicht auch Ideen russischerseits dann entsprechend aufdrängen zu lassen, die dann in seinem Entscheidungsprozess ja auch eine Rolle spielen. Wird es auf einmal legitim, da werden wir später noch drauf kommen, wieder Gebiete dann abtreten zu müssen vielleicht oder anerkennen zu müssen, dass sie besetzt sind und bleiben.
Ja, da gibt es ja dann auch so ein bisschen die Frage de jure Anerkennung oder de facto Anerkennung. Ja, also vielleicht können wir gleich nochmal darüber sprechen, wie wir zu einem möglichen Frieden kommen. Also vielleicht jetzt mal zu diesem Alaska-Summit. Also natürlich, also man hat ja gesehen, dass es eben diese Nähe gibt irgendwo zwischen Trump und Putin. Also die Art und Weise, wie die sich begrüßt haben, dann fahren sie zusammen in Beast, also in der Präsidentenlimousine von Trump zum Gipfel. Das ist ja auch nicht üblich. Ja, dann kann man vielleicht auch generell das Treffen in Alaska so ein bisschen sehen. Also die geografische Nähe symbolisiert da vielleicht auch ein Stück weit die persönliche Nähe zwischen Trump und Putin. Und am Ende des Tages war es eher ein Sieg für Putin, weil einmal kehren die USA ab von ihrer bisherigen Richtlinie Nothing about Ukraine without Ukraine. Putin kehrt zurück auf die globale Bühne, also ein absoluter diplomatischer Erfolg. Und am Ende des Tages bleibt nichts Handfestes über. Also Putin nimmt nur mit, lässt wenig da, abgesehen von einigen Dollar, witzigerweise, nämlich als die Regierungsflieger zurückfliegen mussten, mussten sie ja nochmal volltanken. Und das russische, da Russland ja vom internationalen Bankensystem ausgeschlossen ist, mussten sie bar zahlen. Also haben sie ein paar Dollar-Devisen okay mitgebracht und haben dann da vor Ort ihren Sprit noch bar bezahlt.
Ja.
Genau. Es bleibt eigentlich von diesem Alaska-Summit für uns nicht viel Greifbares über. Und Putin geht da eher mit vollen Händen nach Hause. Nicht mit vollen Händen, aber er nimmt zumindest etwas mit, sagen wir so.
Sie bedienen sich halt gegenseitig gut, ne, in ihren Interessen. Ich will sie, das klingt jetzt ein bisschen vermessen, sie so zu bezeichnen, aber ich glaube, jeder von den beiden sieht in dem anderen jetzt einen nützlichen Idioten. Also Putin nutzt Trump, um weltpolitische Relevanz wieder zu bekommen, jemand, der ihn auf die weltpolitische Bühne zurückholt, der mit ihm weiß, oder so denkt zumindest Putin, jemand, der versteht, wie er mit mir umgehen muss oder wie er umzugehen hat, als jemand, als Führer quasi einer Weltmacht, so wie Russland sich ja noch begreift, während Trump auf der anderen Seite in Putin immer das sieht, was er will, ne? Also jemand, der viel Macht hält, ein großes Land führt, in dem er auch für sicher die politische Möglichkeit, sie zu zeigen, mit dem kann ich gut persönlich, das ist meine Möglichkeit, jetzt hier irgendwie Frieden oder irgendeinen Fortschritt im Bereich des Ukraine-Krieges zu erzielen und mich als den Friedensfürsten da zu inszenieren. Das ist ja für ihn auch einfach eine Möglichkeit, seine persönlichen politischen Ziele zu verfolgen. Also die beiden bedienen irgendwie ihre Interessen gegenseitig scheinbar ja sehr gut. Deswegen verstehen die sich, glaube auch ziemlich gut, wenn man das immer so sieht, dass sie miteinander gut auskommen und in ihren Interessen sich gut verhandeln. Mal geht Trump Putin harsch an, auch in den letzten Tagen immer wieder. Mal hat er durchblitzen lassen und gesagt, ja, Putin zeige ja keine Verhandlungsbereitschaft oder sei verrückt, so hat er ihn ja auch betitelt. Und trotz all dessen finden dann diese Treffen wieder statt. Bilateral zwischen den beiden unter Ausschluss der Ukraine, wie du das ja auch schon gesagt hast, die dann da in diesen Verhandlungen überhaupt keine Rolle mehr spielt. Und das ist einfach sinnbildlich dafür, wie die beiden Außenpolitik verstehen. Ja, da kommen zwei große Länder zusammen und die machen dann den außenpolitischen die aus politischen Themen arbeiten die beiden an einem Tisch ab. Und dann ist aber auch mal gut, wenn die was untereinander besprochen haben. Und diese Vorstellung bedienen die beiden ziemlich gut. Das ist so ein Duett, was scheinbar gut funktioniert, zu Ungunsten von uns in Europa und in vielen anderen Teilen der Welt, ne, wo es Demokratien aktuell ja alle nicht leicht haben.
Ja, absolut, genau. Deswegen ist ja eben so wichtig, dass wir eben als Europäer da jetzt so stark eben auch darauf reagiert haben, auf diesen Alaska-Summit, eben mit dem Treffen in Washington und eben dafür einstehen, dass genau diese Ordnung eben so bestmöglich erhalten bleibt. Das führt vielleicht auch ein Stück weit dazu, dass Trump dann danach ja nochmal gesagt hat, gut, wir setzen jetzt nochmal Sekundarzölle ein gegenüber Indien vor allem, weil ein Großteil der russischen Einnahmen aus dem Ölverkauf kommt ja jetzt von Indien und von China. Über China kriegen wir dann tatsächlich auch noch Öl. Also das über Umwege kommt bei uns ja auch noch russisches Öl auf den Markt. Da müsste man eigentlich auch nochmal drüber sprechen, wie das eigentlich sein kann. Aber hier versucht jetzt Indien auch schon andere Wege zu finden, um an Öl zu kommen. Also zum Beispiel über den afrikanischen Markt, versucht man jetzt mehr einzukaufen, um eben auch sich nochmal ein bisschen unabhängiger zu machen vom russischen Öl, um eben dann Sanktionen von den USA wieder umgehen zu können. Bei China ist es ein bisschen anders. Bei China ist die wirtschaftliche Verflechtung zwischen den USA und China halt nochmal wesentlich größer als zwischen Indien und den USA. Das heißt, hier ist es für die USA dann auch nochmal ein bisschen schmerzhafter, hier Sekundarzölle zu erheben. Ja, jetzt gerade sehen wir eben, dass Indien aus Russland wesentlich mehr einkauft als noch zu Beginn des Krieges, nämlich das 19-fache, also es ist schon enorm durch die Decke gegangen. Mhm. Es ist natürlich auch wesentlich günstiger. Also China hat kauft 50% mehr Öl ein als zu Beginn des Krieges. Wenn man sich anschaut, wie viel da eingespart wurde, dann geht das halt auch in die zweistelligen Milliardenbeträge. Also bei Indien ist es zum Beispiel, die haben dadurch, dass sie jetzt bei Russland natürlich wesentlich günstiger einkaufen können, weil der Preis von russischem Öl natürlich jetzt wesentlich günstiger ist als auf dem Weltmarkt, konnte Indien zwischen 2022 und 2024 33 Milliarden US-Dollar einsparen gegenüber dem Weltmarktpreis. Hier sehen wir natürlich auch, dass man da bestimmte Sanktionslücken eben nochmal schließen müsste. Und darauf haben jetzt die Europäer eben auch nochmal hingewirkt, dass die USA diesen Hebel eben auch nochmal mit ins Spiel bringen.
Ich meine auch, es gibt ja auch NATO-Staaten wie die Türkei, die auch dieses Sanktionsregime nicht immer unterstützen und auch nicht, ne, immer so ganz so ernst nehmen. Da werden dann wieder so Dual-Use-Güter weiterhin exportiert, also Güter, die zivil als auch militärisch verwendet werden können. Also wo dann auf einmal der Handel mit Russland sich in einigen Bereichen verachtfacht, wo man so denkt, gab es nicht Sanktionen für bestimmte Bereiche, gerade Energiebereich, Öl und so weiter und so fort. Und das läuft dann halt über potenziell willige Kooperationsstaaten. Also man muss berücksichtigen, zusammen haben Putin, Xi, Erdogan und der iranische Präsident hier, Pezeshkian, die haben letzte Woche war das in Shanghai, in Tianjin, die sogenannte Shanghai Cooperation Organization, haben sich da getroffen. Das ist so ein bisschen, ja, so ein klar Event, Wirtschaftsevent, wo sie zusammen dann auch betonen wollten, dass sie ihre gemeinsamen Kooperationen ausbauen wollen, so ein quasi Ausbau der Nachbarschaftsdiplomatie. Und das heißt, da ist wieder ein NATO-Staat dabei, der dann zusammen mit diesen Staaten dann kooperiert. Und da weiß man dann auch, in welcher Reihe sich Trump quasi sieht, ja. Also in dieser Reihe von autokratischen Staaten, wo er dann quasi gute Geschäfte in Anführungsstrichen mitmachen kann. Und das ist so sein oberstes Ziel, seine oberste Maxime. Ob das dann quasi immer mit westlichen Interessen einhergeht, sei mal dahingestellt. Und die Frage ist ja jetzt, gerade im Rahmen dieser wirtschaftlichen Beziehungen, einige Länder haben die Sanktionen zu ihren Vorteilen genutzt, indem sie gesagt haben, okay, wir können günstiger dann dafür die Produkte aus Russland beziehen, wenn die Mehrheit der Welt sie stark sanktioniert und damit der Handel halt wirklich einfach umgeleitet worden ist jetzt die ersten Jahre. Denn das hat wirtschaftlich ja initial kaum Auswirkungen gehabt auf Russland. Aber jetzt fängt es an, Auswirkungen zu haben, die sehr facettenreich sind in vielen Dingen. Die EU versucht da gerade auch noch Hebel zu bewegen. Vielleicht können wir da einmal einen Blick drauf werfen, quasi was gerade die russische Wirtschaft vielleicht betrifft, einen Ausblick, wie das Ganze weitergehen könnte und wie wir vielleicht auch mit wirtschaftspolitischen Instrumenten da noch Druck ausüben können.
Wir haben ja seit Anfang des Krieges eigentlich immer gesehen, dass Russland versucht, eben über zum Beispiel Schattenflotten etc. versucht, Sanktionen zu umgehen. Es funktioniert in Teilen natürlich auch nicht komplett. Und dann ist natürlich auch die Frage, was passiert da wirklich wirtschaftlich? Ne? Also am Anfang haben wir natürlich gesehen, dass durch die gestiegenen Staatsausgaben, gerade bei der Rüstung, das natürlich zu einem wirtschaftlichen Impuls auch geführt hat. Der verpufft jetzt aber auch langsam. Und dann ist ja auch die Frage, inwiefern kann man den Zahlen Russlands vertrauen, also gerade was so Inflationsrate angeht, da muss man auch immer schauen, wie wird das von anderen Beobachtern bewertet. Die haben natürlich auch nicht den Zugang, den sie bräuchten, um wirklich sehr fundierte Aussagen zu treffen, aber sie können es eben in einem gewissen Rahmen schätzen, ja, mit den Daten, die zur Verfügung stehen. Und ja, also was wir jetzt eben sehen, ist, dass Russland auch ab 2025 das macht, was jede Regierung gerne macht, wenn es gerade von den Steuereinnahmen nicht so gut läuft, nämlich die Steuern einfach mal zu erhöhen. Und wir sehen zum Beispiel, dass die Einkommensteuer erhöht wird, die Gewinnsteuer für Unternehmen. Wir sehen auf der anderen Seite, dass die Sozialausgaben auch da sinken. Auch gerade zum Beispiel bei den Rentnern, das liegt zum Teil auch daran, dass also einmal das Rentenalter angehoben wurde. Auf der anderen Seite haben wir aber auch hohe Covid-Todeszahlen gesehen in Russland. Spielt bei den Sozialausgaben dann nochmal mit rein, aber trotzdem steht die russische Wirtschaft und auch ja der Staatshaushalt in den kommenden Jahren schon vor Probleme. Also auch die Rüstungsausgaben wird Russland laut Analysten in den kommenden Jahren kompensieren können, auch durch Kreditaufnahme. Aber die russische Wirtschaft gerät halt immer stärker unter Druck. Zum Beispiel der Leitzins wurde jetzt auf 21% erhoben, eben um die galoppierende Inflation in den Griff zu kriegen. Das heißt, die Beschaffung von Krediten für Privatunternehmer wird halt auch immer schwieriger. Also ich habe einen Bericht gelesen, wonach es heißt, dass 2026 wir erhebliche Auswirkungen spüren werden in der russischen Wirtschaft. Aber auch da müssen wir eben sagen, ja, das ist halt auch alles schon eher spekulativ. Was genau passiert, hängt ja auch immer ein bisschen daran, wie geht zum Beispiel China in der Zukunft mit Russland um? Stützen die das weiterhin? Also bisher sehen wir ja, dass China die wirtschaftlichen Aktivitäten mit Russland ausgebaut hat, wäre eben die Frage, welchen Kurs verfolgt China da in der Zukunft? Ich glaube, China hat eher ein Interesse daran, dass der Konflikt einfach weiterhin läuft, weil es ja sowohl den Westen schwächt, als auch eben den Einkauf günstiger russischer Rohstoffe sichert. Also für China ist es einfach eine Win-Win-Win-Situation. Und für China ist eben auch, also die haben auch ein Interesse daran zu sehen, wie lange halten Europäer und Amerikaner so einen Konflikt eigentlich aus. Also gerade wenn wir dann schauen Richtung Taiwan, Richtung Südchinesisches Meer, da ist es für China ja auch von Interesse zu wissen, so und so weit gehen sie. Und dann ist für den Westen auch die Schmerzgrenze irgendwo erreicht.
Ja, also die auch Sanktionen, alles was wir so an Maßnahmen ergreifen, Sachen, die Donald Trump vielleicht auch angedroht hat, sind halt ja kein Sprint, es ist ja ein Marathon. Und entsprechend haben wir die letzten 2-3 Jahre nicht viele Auswirkungen gesehen und es fängt an, sich langsam halt zu zeigen. Also Sanktionen, wenn sie dauerhaft halt wirken, eine Wirtschaft ja auch also strukturell zersetzen, könnte man fast sagen. Die werden ihr Öl noch los, in x-fachen Mengen auch über andere Länder. Da kommt dann auch russisches Öl immer noch in Europa an. Aber dadurch, dass die Preise so eingebrochen sind durch die Sanktionen, dass sie ihr Öl jetzt anders loswerden müssen und dass sie kaum andere Exportgüter mehr haben. Also ich meine, großteilig auch die russischen Staatsausgaben. Der Staatshaushalt geht zu 40% in den Verteidigungsbereich. Ja. Die gesamte Wirtschaft ist auf Kriegsindustrie umgestellt worden jetzt in den letzten Jahren. Das heißt, substanziellen Output, auch Wohlstand, den die Wirtschaft generieren könnte für die eigene russische Bevölkerung, den gibt es quasi nicht mehr. Ja? Jetzt werden die, wie du das schon gesagt hast, die Bevölkerung noch mit höheren Steuern belastet. Also da sieht man ein taumelndes wirtschaftliches System einfach. Die Inflation kommt nicht runter, die steigt auch eher, du hast den entsprechend hohen Leitzins angesprochen. Also man merkt jetzt so langsam die Auswirkungen, ja, weil dieses System halt einfach nicht mehr funktioniert. Auch Russland braucht international wirtschaftliche Partner, und wenn mitunter die größten Abnehmer, auch Europa, ja, einer der wichtigsten Abnehmer, dann wegbricht und so Güter so stark sanktioniert werden, dann kriegt selbst quasi das Riesenpferd Gazprom, was immer so wirtschaftlich auch Zugpferd war, auch Probleme, wenn auf einmal jedes Barrel Öl, russisches Öl, auf einmal so günstig wird und man nicht mehr die Gewinnspanne hat, die man vorher hatte. Ja? Vor allem, wenn die Ausgaben so stark dramatisch steigen, wie sie das halt in letzter Zeit, dann wird es natürlich jetzt für Russland dann auch brenzlig. Und dann ist ja halt die Frage, wird Trump selber weitere Sanktionen auferlegen? Ja, nein. Schaffen wir damit quasi noch weiter den Druck zu steigern? Und was machen wir? Also es gibt ja diese berühmten 200 Milliarden ungefähr an Zinserträgen auf russische Vermögen, die so in Europa rumliegen, wo immer noch die rechtliche Frage nicht geklärt ist. Kann man die jetzt einsetzen für den Wiederaufbau der Ukraine und quasi konfiszieren einfach so? Oder ist es nicht, weil es eigentlich russisches Eigentum oder russisches Geld ist, kann Europa da nicht so einfach drauf zugreifen und so weiter und so fort. Also es gibt da viele Hebel, an denen wir noch arbeiten können, die wir auch zugunsten der Ukraine dann einsetzen können. Aber inwiefern das dann möglich ist, wird man noch ausverhandeln müssen. Das wird wahrscheinlich dann auch Teil der Verhandlungen sein, wenn es darum geht, wie dieser Konflikt dann, dieser Krieg mal irgendwann hoffentlich zu Ende geht.
Ja, absolut. Bevor wir zu unserem Ausblick, hoffentlich positiven, in die Zukunft kommen, haben uns eine neue Kategorie überlegt. Und zwar habe ich dir drei Schätzfragen mitgebracht.
Und jetzt werde ich auch geprüft hier, um Gottes Willen.
Absolut, ja.
mit Abschlusszeugnis gibt's dann später, ja. Oder nur war stets bemüht oder hat teilgenommen, so eine Urkunde, je nachdem, ja, was ich jetzt zum Besten gebe hier.
Wir schauen mal, wie es läuft. Erste Frage. Erstmal vorab, kennst du die Wettplattform Polymarket?
Nee, sag's mir ja, noch nie untergekommen.
Da kann man auf so ziemlich alles wetten. Und zwar unter anderem darauf, ob es in diesem Jahr noch einen Waffenstillstand gibt oder nicht. Und wie schätzt du die Quote ein dafür, dass es in diesem Jahr noch einen Waffenstillstand zwischen Ukraine und den USA und den USA. Soweit sind die beiden Länder noch nicht, dass sie im Krieg sind, aber zwischen der Ukraine und zwischen Ukraine.
Wow, gute Frage. Also ich kann mir vorstellen, dass viele sich da große Hoffnung machen, auch mit Trump, weil er halt einfach jemand ist, der halt einem Krieg an sich kein Interesse hat. Das ist politisch so. Wie durchdacht seine Strategien oder seine Politik da ist, auf dieses Ziel auch wirklich hinzuarbeiten, das ist fraglich. Ich glaube nicht, dass das alles sehr effektiv ist. Und die letzten Tage haben gezeigt, dass es eher mau aussieht, dass wir das noch erreichen dieses Jahr, weil die ganzen Verhandlungen alle immer ins Leere verlaufen. Die Sachen, im Endeffekt führt er ja nur Sachen vor, die quasi schon seit Wochen oder Monaten gelaufen sind. Er hat ja nicht irgendwie, außer dass er sich mit Putin getroffen hat, wirklich was initiiert, was jetzt brandneu wäre und den großen Durchbruch verspricht. Ich hätte so 45% gesagt.
Das ist leider zu hoch. Es sind 24% Stand heute. Letzte Woche waren es kurz 33%, jetzt sind wir wieder bei 24%, also die Chancen sind laut Wettmarkt auf jeden Fall etwas gesunken. Okay, nächste Frage, weil wir hatten gerade schon über die russischen Ölexporte gesprochen Und ja, der größte Abnehmer ist ja China, der zweitgrößte Indien, das hat man ja schon immer mal wieder gehört. Aber es gibt auch noch einen dritten Profiteur, der in den letzten Jahren seine Importe von russischem Öl nach oben geschraubt hat. Und meine Frage lautet, wer ist der drittgrößte Abnehmer russischen Öls?
Rein theoretisch könnte ich mir irgendwie die Türkei oder so vorstellen, weil sich die auch die Sanktionen sehr gerne ja umgangen haben. Das haben wir eben schon jetzt einmal so angeteasert, ja, Dual-Use-Güter und solche Geschichten, die dadurch immer noch nach Russland gekommen sind. Aber wenn ich so, also mit dem Präsidentenwechsel auch in Brasilien von Bolsonaro hin zu Lula, kann ich mir schon vorstellen, also auch ein sehr großes Land, was sich in diesem Konflikt ja auch erstaunlich jetzt sehr stark raushält und sich nicht einmischt, versucht irgendwie neutral zu bleiben, Teil der BRICS-Staaten ist, kann ich mir schon vorstellen, dass irgendwie nach Brasilien eine Menge Öl geht, wobei ich nicht weiß, ob inwiefern die auch eigene Ölreserven und andere Rohstoffreserven haben. Ich hätte jetzt Brasilien gesagt.
Es ist die Türkei tatsächlich.
Dein Ach, erster Tipp. Mist, verdammt. Nein! Nein!
Aber die Hörerinnen und Hörer haben zumindest gehört, dass du es mit evaluiert hast. Also ich glaube, ja, das ist nicht schon fair.
Das ist das berühmte, ich kreuze irgendwas an oder schreibe eine Antwort auf und korrigiere es dann, also
richtig,
ich korrigiere es
genau.
Dann falsch. Also,
meistens ist Korrigieren immer die schlechte Idee.
Scheiße!
Genau,
ja, gut, okay.
Von 2021, da waren es 0,2 Millionen Barrel pro Tag. Heute sind es 0,8 Millionen Barrel pro Tag. Moment, beziehungsweise 2024 waren es 0,8 Millionen.
Vervierfacht, ja, guck mal.
Genau, vervierfacht, das ist ja schon ordentlich. Es kommt aber auch immer noch nicht ran an das, was Indien oder China eben importieren. Das sind bei Indien 1,9 und bei China 2,4. Aber selbst das reicht auch nicht an das ran, was die EU damals noch aus Russland bezogen hat. Das waren nämlich 3,5 Millionen Barrel pro Tag 2021 noch.
Weißt du, bei Brasilien habe ich nun dran gedacht, gerade weil ich denke, wir in unserer letzten Folge, auch sehr empfehlenswert für alle, die sie noch nicht gehört haben, es ging um Javier Milei und seine Wirtschaftspolitik in Argentinien. Weil der ja sehr, sehr unverschämt, könnte man schon sagen, mit seinen Kollegen auch in den Nachbarstaaten umgehen, auch mit Brasilien, mit Lula. Und von da dachte ich irgendwie, gut, irgendwo müssen die Rohstoffe herbekommen. Argentinien ist ja rohstoffreich, deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass die da irgendwie mit im BRICS-Raum da was machen. Aber ja gut, die Türkei ist ja auch immer sehr wandelbar in politischen Einstellungen, Haltungen und in den Bündnissen, denen sie sich so bewegt. Also ne, es ist ja... aus Sicht der Türkei ist das alles logisch, aber aus Sicht der EU und vieler anderer Staaten ist das manchmal doch ja ziemlich widersprüchlich, was sie so machen. Aber gut.
Naja, ja, du hast ja auch vorhin kurz die SCO angesprochen, also die Shanghai Cooperation Organization. Hm. Da hat die Türkei auch tatsächlich einen Beobachterstatus als einziger NATO-Staat.
Ja, ja, genau. Sie waren ja auch da mit Erdogan selbst, ja.
Ja, das, genau. Ja. Also die Türkei versucht da schon auch irgendwo eine Zwischenfunktion einzunehmen. Genau, vielleicht das auch noch als Fun Fact nebenbei. Die US-Notenbank schätzt, dass mit jedem Anstieg des Rohölpreises um $10 die Inflation auch in den USA um 0,2% steigen würde. Das heißt, da kommt auch nochmal ein bisschen mit ins Spiel, dass für Trump das innenpolitisch natürlich auch immer eine große Rolle spielt und mit höheren Sanktionen da sich man dann natürlich auch zu Hause vielleicht nochmal eigene Probleme bereitet. Deswegen, da müsste man auch nochmal beobachten, wie hoch die Bereitschaft von Trump tatsächlich ist, da auch Sanktionen nochmal nachzuschärfen.
Er kommt mit Außenpolitik dann innenpolitisch nochmal in die Bredouille. Ne? Hat er jetzt schon Probleme gehabt immer, immer mit dem Fed-Chef, mit Jerome Powell immer schon Dispute ja gehabt über alle möglichen Dinge. Wenn er da jetzt dann die Inflation nicht runterkriegt, so ich meine auch, dass der Leitzins ja nicht gesenkt wurde, hat ihn ja schon tierisch mal aufgeregt. Da hat er natürlich jetzt schon, da brennt ihm auch noch die Hütte zu Hause, ja, eines seiner zentralen Wahlkampfversprechen, die Preise für den normalen Bürger runterzubekommen. Wenn er das dann jetzt, also das kriegt ja nicht vereint miteinander, ne? Code Orange, könnte man sagen, naja.
Genau.
So ist
und
es.
Dann kommen wir zur dritten und letzten Schätzfrage, die ich für dich
mitgebracht habe. Ja, ich habe schon verloren,
hab.
Aber mach ruhig, ja. Ja.
Ach nö, das war doch, das sind ja Schätzfragen, also man kann da ja nicht verlieren.
Gibt keine
man kann nur besser oder schlechter abschneiden, irgendwie, also nah dran sein oder weit weg sein. Genau, wie hoch schätzt du die Inflation gerade in Russland?
Also sie war ja die letzten Jahre erstaunlich niedrig, um oder sogar unter 2%. Trotz der Sanktionen, man liest jetzt immer mal wieder im Economist, in der Zeit, in der New York Times, im Guardian, überall so, fangen die Sanktionen an, fangen halt an zu greifen und die Inflation steigt. Du hast den Leitzins angesprochen, der bei 21% mittlerweile liegt. Zweistellig. Die steigt, aber ich meine, sie ist nicht zweistellig. Ich hätte sie auf irgendwie so 8% oder so geschätzt, aber ich bin gespannt.
Ja, damit liegst du zumindest nah an den offiziellen Angaben. Offiziell sollen es 9% sein. Einige Analysten schätzen aber die reale Inflationsrate auf 15-20%.
Ja.
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 Und die Militärausgaben sind jetzt, ich glaube, bei 7-8% vom Bruttoinlandsprodukt, also auch extrem hoch.
40% des Staatshaushaltes gehen dabei, ne? Also Wahnsinn.
Genau.
Ja.
Okay, dann ja, also
immerhin.
Wie geht's weiter? Ne? Das ist ja die Frage, die uns dann jetzt noch beschäftigt. Ja. Ja, vielleicht magst du mit deinem kurzen Ausblick starten. Was denkst du, wie sich das jetzt in der Zukunft entwickelt? Was hast du für positive Erwartungen vielleicht? Was kannst du jetzt gerade positiv an den Entwicklungen abgewinnen?
Frage, wie das weitergeht. Also wir haben ja schon verschiedene Szenarien mal angesprochen, was jetzt passieren könnte. Ob das jetzt an sich ein Waffenstillstand ist, die Anerkennung, dass Russland diese Gebiete halt besetzt hat, dass man das quasi einfach ja so hinnimmt jetzt, ohne dass man diese Gebiete jetzt zu russischem Staatsgebiet offiziell erklärt und das dann also weltweit anerkennt. Oder wie auch immer es dann weitergeht. Also ich glaube nicht, dass diese Gespräche jetzt zu substanziellem Erfolg führen werden. Einfach weil sich innerhalb dieses Kriegsverlaufs auch Russland immer wieder weiter auch radikalisiert hat in seinen Forderungen, immer häufiger auf Maximalforderungen beharrt bleibt und aktuell ja auch wieder in den letzten Wochen und diesen Sommer über die Ukraine massivst angegriffen hat. Also es zeichnet sich jetzt in diesem Krieg ja nie irgendwie was ab, dass Material aufgebraucht ist komplett, sondern wenn der eine Bereich militärischen Geräts, Panzer zum Beispiel, wenn das zur Neige geht, wenn man verschiebt sich dieser Krieg relativ schlagartig in dem Bezug, mit dem Bezug darauf, was quasi Kriegsgerät ist. Ja, auf einmal sind es vor allem Drohnen, die Ukraine produziert selber enorm viele. Ja, es waren dann einfach so Do-it-yourself-Drohnen, die dann irgendwie zusammengebastelt wurden, mittlerweile in hohem industriellen Maßstab selbst. Aber Russland hat dann nachgezogen, dass auf einmal Drohnen quasi das ultimative Kampfmittel in diesem Krieg sind. Und ich glaube nicht, dass das schnell zu einem Ende führt. Und Putin an sich hat kein Interesse an irgendeinem Stillstand, es sei denn, er möchte quasi irgendwie eine Pause, Verschnaufpause haben, um sein Kriegsgerät weiter aufzurüsten, dann nochmal anzugreifen und dann vielleicht mit Erfolg, Fragezeichen. Deswegen glaube ich nicht, dass das zu irgendeinem absehbaren Ende irgendwie führt. Und das ist die gute Frage, wie das jetzt weitergeht. Ich mal was sehe ich positiv? Also wir machen schon die Europäer Hoffnung. Also erstens in der Wahrnehmung, dass sie verstanden haben, wir müssen uns selbst verteidigen auch. Also dass sie das begriffen haben und dass sie geschlossen auftreten. Also bei allen politischen Differenzen, die sie so haben, dass sie wissen, wir schaffen das international nicht, wenn jeder Einzelne irgendwie zu Onkel Donald fährt und da seine Interessen bekundet und einmal vorträgt, sondern da muss man auch mal zusammen hinfahren, ja, und dann einmal sagen, was Phase ist, was die Interessen, die ja auch legitimen Interessen der Europäer sind. Und da kommt dann jetzt einfach die Frage auf, wird für uns zum Beispiel auch sowas wie eine Stationierung von Truppen in der Ukraine eine Rolle dann spielen in diesem Zusammenhang, ja? Also Donald Trump hat das ausgeschlossen, das wird es nicht geben. widersprüchlich dazu hat er wieder gesagt, aber Air Power, das könnte er sich wieder vorstellen. Das hat er dann bei einer quasi der Presse mitgeteilt nach diesem Gipfel in Washington, wo ich denke, okay, also Verteidigung quasi aus der Luft als Friedensgarantie, das geht wieder, aber Bodentruppen nicht. Also es ist, was daher kommt, widersprüchlich. Europäische Nationen wie Großbritannien oder Frankreich haben schon bekundet, dass sie sich Einsätze vorstellen können zur Friedenssicherung. Heißt das dann, es wird eine Pufferzone geben zwischen den besetzten Gebieten und dem noch ukrainisch auch kontrollierten Staatsgebiet? Man weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Deutschland wird sich wahrscheinlich bei Bodentruppen raushalten, glaube ich nicht, dass, also dafür sind auch die Bedenken da einfach zu groß, mal abgesehen davon, dass wir mal nochmal über Taurus reden könnten, ne? Das mit Friedrich Merz ja groß umgetönt noch bei der Ampel, ne? Sie würden Taurus nicht liefern, das liefern wir jetzt immer noch nicht, warum auch immer. Also ich sehe nicht, dass das absehbar endet, leider, weil ich die Verhandlungsbereitschaft, einfach die ehrliche Verhandlungsbereitschaft vor allem auf russischer Seite einfach nicht erkenne. Donald Trump wird da alle möglichen Initiativen jetzt starten, um sich selbst als der große Friedensfürst zu inszenieren, aber ich glaube, das wird nicht von Erfolg gekrönt werden und bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass uns dieser Krieg noch ins kommende Jahr auch leider begleiten wird. Kann man nur hoffen, dass die Europäer es auch ihrer neuen Führungsrolle, der sie sich vielleicht zu langsam bewusst werden, dass sie der auch gerecht werden. Ne? Also entsprechend militärisch als auch politisch. Könnte man eine Folge auch darüber machen. Ne? Außenpolitisch, der hohe Vertreter der Union, brauchen wir einen eigenen Außenminister? Mhm. Wer weiß. Hätte ich sehr erstrebens und wünschenswert. Aber was denkst du, wo geht die Reise hin und was macht dir Hoffnung?
Ja, also erstmal, wie du auch gerade sagtest, dass die Europäer da gerade sehr geschlossen aufgetreten sind, einmal in Washington, aber auch eben ja davor schon, dass, also das ist ja auch nochmal so der Wandel von Scholz zu Merz hin, dass man da in den ersten Monaten der Amtszeit ja schon gesehen hat, der europäische Ansatz und der Ansatz, wir unterstützen die Ukraine, nochmal wesentlich stärker im Vordergrund steht, also dass man sich regelmäßig getroffen hat mit Zelensky, Macron, Starmer, sich zusammen koordiniert hat und eben gesagt hat, wir unterstützen die Ukraine und verlangen von der Ukraine nicht, dass sie Zugeständnisse machen muss, die sie selber nicht machen will, sondern eben sagen, das, was die Ukraine bereit ist zu tun, dabei unterstützen wir sie. Und am Ende des Tages müssen wir an irgendeinem Punkt glaubhafte Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben können, ab dem Tag, wo es eben zu einem Waffenstillstand kommt. Und ich denke nicht, dass wir uns da auf die USA ja verlassen können, weil dafür sind die USA derzeit einfach zu wankelmütig. Natürlich gibt es Stimmen auch in der US-Administration, die sagen, wir müssen auch Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben, robuste Sicherheitsgarantien. Dann gibt es aber natürlich auch Stimmen, die das partout nicht wollen, sich da raushalten wollen und das für ein ausschließlich europäisches Problem halten. Und im Zweifelsfall, glaube ich, folgt Trump eher dieser Linie. Und das bedeutet dann am Ende des Tages, dass wir über den NATO-Beitritt, über den wir ganz am Anfang mal gesprochen haben, also am Anfang des Ukraine-Krieges, ob man perspektivisch da nicht über einen NATO-Beitritt sprechen muss. Ich glaube, das ist erstmal vom Tisch, weil da die USA einfach nicht mitmachen würden. Westliche Truppenstationierung, da würde ich dir widersprechen, da muss Deutschland dabei sein. Da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei, als dass sich Deutschland daran beteiligen würde. Wäre sonst, glaube ich, nicht glaubwürdig, wenn es eben eine Koalition der Willigen gibt aus verschiedenen europäischen Ländern, dass sich daran Deutschland nicht beteiligen würde. Also wahrscheinlich bräuchte man so um die 150.000 Soldaten, um eben eine glaubhafte militärische Abschreckung innerhalb der Ukraine gewährleisten zu können. Und das muss ja am Ende des Tages das Ziel sein, dass wir eben so Sicherheitsgarantien gestalten, dass Russland glaubhaft davon abgeschreckt wird, erneut die Ukraine wieder anzugreifen. Und da wird sich eben zeigen, welche Staaten sich da bereit erklären, ob man da genug zusammen bekommt. Wenn sich dann 3-4 Staaten, vielleicht Polen, Litauen mit 5.000 Mann dahinstellen, dann macht das Ganze auch keinen Sinn. Aber am Ende des Tages ist wahrscheinlich das Grundlegendste und auch einfachste für alle Beteiligten, der Ukraine eben das, was wir jetzt ja gerade auch schon machen, und das vielleicht nochmal ein bisschen hoch zu skalieren, Hilfe zur Selbsthilfe zu gewähren. Mhm. Und eben da auch eine Europäisierung zu unterstützen, wohin sich die Ukraine jetzt ja schon auf dem Weg befindet. Damit meine ich gar nicht unbedingt eine EU-Mitgliedschaft, aber eben eine stärkere Einbindung eben in europäische Strukturen. Also dass es da mehr Technologietransfer innerhalb der Industrie gibt, gemeinsame Produktionsketten, dass man finanziell da unterstützt. Bei der Ausbildung, Luftunterstützung, solche Sachen, dass man da sich eben nochmal stärker engagiert. Genau, aber vielleicht jetzt einfach nochmal wirklich konkret, was ist positiv zu bewerten, dann würde ich auch sagen, dass Europa da gerade ziemlich geschlossen auftritt und damit hoffentlich dann am Ende des Tages auch durchhält.
Nur in Ergänzung dazu, zu den der Friedenssicherung, ist immer die Frage, da die NATO, also der Beitritt der Ukraine ist vom Tisch, da wird immer sowas wie ein Article 5-like Konzept quasi genannt. Das heißt, also man stationiert die da Friedenssicherung, aber wenn es dann zu einem Angriff käme, müssten die Truppen ja auch irgendwas tun. Also die könnten sich ja nicht dann einfach zurückziehen, dann wäre es keine glaubhafte Abschreckung. Und das ist quasi der Knackpunkt an diesem Punkt, ja. Also wenn ich Friedenstruppen da stationiere, Bodentruppen, die den Frieden sichern sollen, wenn es dann doch nochmal zu irgendeiner Art Angriff oder so kommen sollte, dann müssten diese Truppen auch glaubhaft Verteidigung gewährleisten können. Weil wenn sie das nicht tun, würde das heißen, die NATO ist einfach an einer Art quasi Verteidigung, also einer Bündnisverteidigung, wenn es wirklich zum Ernstfall kommt, nicht interessiert. Und dann, also ich glaube nicht, dass die Stationierung von Truppen für Europa irgendeine Gefahr darstellt, militärisch irgendeine Provokation oder so, wenn man das ausverhandelt. Aber wenn es dann dazu kommt, dass die nicht agieren aus Angst, dass man irgendwas eskaliert, dann ist es ein Eingeständnis von Schwäche für die NATO, für das Gesamtbündnis, für die Europäer. Und das ist ein enormes Sicherheitsrisiko. Deswegen muss man sich immer, wenn man die Truppen dahin schicken will und den Frieden da sichern will, diesen Konflikt einfrieren möchte, dann immer bewusst sein, was das für eine Konsequenz haben muss. Ne? Also quasi immer denken, die Szenarien zu Ende denken. Aber ich glaube, da sind die Europäer im Moment gut aufgestellt mit ihrer Einigkeit, die sie so da vertreten. Da habe ich, so wie du, glaube ich, habe ich sehr gutes Vertrauen aktuell, weil sie sind sich bewusst, in was für einer weltpolitischen Lage sie sich befinden, dass es nicht möglich sein wird, wenn Frankreich sein Ding macht und Deutschland und Ungarn und Italien und so. Und trotz aller Querschläger, die wir in unserer tollen Gemeinschaft hier aus 27 Staaten haben, funktioniert das, glaube ich, doch schon ganz gut. Also wir werden da zu irgendeiner Lösung kommen.
Ja. Ich glaube, damit haben wir es, glaube ich, ganz gut abgerundet. Ja, ich hoffe, ihr habt heute wieder einen kurzen Rundumblick über unser Thema bekommen. Ihr könnt unten mal in den Shownotes schauen. Da haben wir euch auch wie immer ein paar lesenswerte Artikel oder Beiträge noch verlinkt. Ansonsten, gerne abonnieren, nochmal auf Social Media vorbeischauen, Instagram, da sind wir auf jeden Fall auch präsent. Da kriegt ihr dann immer alles mit. Und ja, genau, ansonsten Feedback auch gerne per Mail an uns. Was unsere Mailadresse nochmal, kontakt@zukunftfreiheit.de. Da könnt ihr auch gerne schreiben, auch gerne Ideen, Anregungen. Immer gerne her damit. Und damit verabschiede ich mich, bedanke mich für euer Zuhören heute und sage auch Tschüss an Colin.
Ja, danke Sven auf jeden Fall. Das war doch wieder eine sehr gute Diskussion, die wir ja heute hatten. Und ich hoffe, wir konnten euch auch wieder vielleicht oder das ein oder andere mitgeben an Infos, vielleicht an Einblicken in dieses Thema, was man vorher vielleicht nicht so auf dem Schirm hatte. Ich möchte nur direkt schon anteasern, ja. Ihr wisst es mittlerweile, immer der letzte Mittwoch im Monat erscheint unser Podcast. Jetzt quasi dann am 25. August, wenn ihr uns frühestens hört. Die nächste Folge wird dann erscheinen, 24. September, das ist dann der letzte Mittwoch im September. Deswegen, wie Sven schon gesagt hat, vielleicht gibt es da Themenwünsche, was wir einmal besprechen sollen, gerne her damit. Und ich bedanke mich nochmal bei Sven für die tolle Diskussion. Abonniert uns, folgt uns auf Social Media und wir freuen uns, euch wiederzuhören. Und ja, verabschieden uns und wünschen euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Zukunft Freiheit. Bis dann.
Bis dahin.
Ciao.